Ja, ich möchte, es ist laut, euch ganz herzlich zu dem schneereichen Sonntag heute begrüßen. Gott hat ja vorher schon für uns gesorgt. Wir hatten ein Vito mit Hinterradantrieb und Motor vorne und der hat keinen TÜV mehr bekommen. Jetzt haben wir so einen Kangoo, der hat Motor vorne und den Antrieb vorne. Ich habe mich heute in Ingelbach einen Hörer geholt und da geht's so steil hoch. Also mit dem Vito wären wir da wahrscheinlich stehen geblieben. Hätten euch anrufen müssen, tut mir leid, Predigt fällt aus. Aber mit dem Kangoo sind wir gut hochgekommen und konnten den Sigi und die Bekannte mitbringen. Ja, und ich habe natürlich auch an dieses Thema gedacht. Ihr wahrscheinlich auch, Jesus und die Kannibalen. Da muss man schon an Daniel Bennett denken und ich habe mir schon so überlegt, wie das ist, wenn die Nachricht kommt in der Tagesschau, Prediger aß einen Gottesdienstbesucher, dann hat es der Daniel wahrscheinlich ja doch zu praktisch genommen, aber ich glaube, er ist inzwischen so weise, dass er das richtig eingeordnet hat. Ja. Wer in diesen Text hineinschaut oder auch vorher, es war ja ein großer Auflauf, also nicht der Kartoffelauflauf im Herd, sondern sind viele ihm nachgefolgt. Und dann kommt ja dieses Gleichnis von den 5.000, die dort gespeist worden sind. Und früher waren immer so, dann wurden die 5.000 Männer mitgezählt. Und wenn ihr jetzt noch die Frauen und Kinder mitzählt, dann waren es bestimmt fast 10.000, die ihm da nachgefolgt sind. Und das Tolle ist, diese Botschaft von Jesus hat eigentlich jeden Hörer erreicht, ob es nur einer von den Gelehrten war oder vielleicht ein einfacher Handwerker oder Fischer. Jesus hat in einer Sprache gesprochen, in einer Botschaft, die einfach verständlich war. Es war eine neue Lehre und die Lage war ja doch so, dass die Gelehrten immer neue Gebote und Gesetze erfunden haben und das Leben des Volkes damit eigentlich eher schwer gemacht haben als einfach. Und Jesus war so ganz anders. Er hatte eine einfach verständliche Botschaft und zeigte auch noch seine Macht durch Heilungen. Er hat einfach Dinge getan, die Leute auch beeindruckt hat und das hat sie auch mitgezogen, dass sie ihm auch dann nachgefolgt sind. So ein Messias kam quasi bei den Leuten an. Sie zogen gerne mit ihm durch das Land. Und Jesus sorgte sich ja auch um seine Gefolgschaft. Als es Abend wurde und sie hatten dann nichts groß Essbares mehr mit, hat Jesus dann einen Jungen, der hatte 5 Gerstenbrote und 2 Fische, angesprochen, ihm das zu geben, hat dafür gebetet und es wurden alle mehrere tausend Zuhörer dort satt. Und dann entwich Jesus und die Jünger suchten ihn. Klar, sie wollten natürlich sehen, es war schön, jemanden zu haben, der heilte, der etwas tat, der gut sprechen konnte. Und seine Jünger sind dann auf dem See Genezareth mit dem Boot gefahren und ich weiß nicht, wer schon mal in Israel von euch war. Auf diesem See Genezareth kann es einen richtigen Sturm geben. Und das Boot kam ganz schön in Schwanken. Und dann passierte schon wieder das nächste Wunder. Jesus kam ihnen auf dem See entgegen, in das Boot. Und der Sturm stoppte und sie kamen sicher ans Land. Ja, Jesus, würde man sagen, war quasi der Popstar unserer Zeit. Die Leute folgten ihm und waren sehr erfreut natürlich über seine sichtbaren Werke. Also wenn ich heute so höre, nicht, also wir sind vielleicht noch irgendwelche Konzerte gegangen, unsere Kinder gehen zu irgendeinen YouTubern, die irgendwo in Köln sind, stellen sich weit hinten an, um dann diese Leute zu sehen. Da sind also auch Christliche darunter, ist ja auch ganz gut, aber es ist schon interessant, was Leute auf sich nehmen, um so jemand nachzufolgen. Aber Jesus ging es ja nicht nur um die sichtbaren Werke, die Heilungen oder was er tat. Ihm ging es ja um viel mehr. Ihm ging es, dass die Leute das Brot des Lebens kennenlernten. Und ein Anliegen vom Schreiber Johannes war es ja auch dieses Brot des Lebens, in diesen Ich-Bin-Worten hat er geschrieben, dass der Leser mitbekommt oder der Hörer, der vielleicht eine Hörbibel hat, was das bedeutet. Der Apostel Johannes, das ist im Johannesbrief hier, war ja ein Augenzeuge und er gilt so als der Theologe unter den Schreibern. Jesus hatte ihn als einer seiner 12 Apostel in den inneren Kreis berufen. Er war der Sohn des Zebedäus. Nach der Zerstörung des Tempels kam Johannes nach Überlieferung wohl in die Stadt Ephesus in Kleinasien. Und hier durfte er dann das Johannesevangelium niedergeschrieben haben oder auch mit Schreibern zusammen. Und das Ziel ist eigentlich, der Apostel möchte das Vertrauen auf Jesus wecken und daher auch diese Ich-Bin-Worte. Ich bin das Leben, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Und nach dem Vergleich Jesus als das Brot des Lebens geht es nun um den Predigttext und seine tiefe Bedeutung der Nachfolge. Ich habe daraus jetzt einige Kapitel rausgeholt, und zwar Verse 52 bis 63 und 66 bis 70 und lese sie. Und ihr könnt es hier mitlesen. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns Fleisch zu essen geben? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt das Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde am jüngsten Tage ihn auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mich gesandt hat, die mich gesandt hat, der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Der Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren, dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Genau. Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihm, hab ich nun euch 12 erwählt? Ist doch schön, wenn Kinder genau an der richtigen Stelle einen Ton von sich geben. Das ist nämlich der wichtigste Satz hier im Text. Ja, der Text wurde mit Jesus und die Kannibalen betitelt, wie ihr schon gehört habt. Und es hört sich so eher so ein Urwald an, ne? So Dschungelcamp. Gibt ja Leute, die essen auch noch diese Tiere, die da sein sollen oder doch freiwillig. Aber es geht hier um die Nachfolge. Und ich möchte mit Ihnen, mit euch einfach so 3 Aspekte ansehen. Das erste ist, Jesus gibt uns das lebendige Brot. Es kostet allerdings auch die Hingabe des ganzen Lebens. Jesus ist für uns gestorben. Seine Nachfolger müssen auch bildlich quasi oder wir zuerst sterben und dann von neuem geboren werden, um dem Sohn Gottes nachfolgen zu können. Zweite ist, die Entscheidung kommt. Die Nichtgläubigen wenden sich ab und die treu im Glauben stehen, entscheiden sich bewusst für den Weg mit Jesus zusammen. Das Wegbleiben sieht leichter aus als das Dranbleiben. Und das dritte ist, Jesus bekräftigt nochmal die Entscheidung. Er fragt, wohin sollen wir gehen? Und die einzige Lösung hat Petrus danach gleich parat. Nur der Weg mit Jesus macht Sinn und führt weiter. Allein Jesus hat Worte des ewigen Lebens und durchbricht damit die Mauer des Todes. Punkt 1. Jesus hatte gerade in der Synagoge in Kapernaum gesprochen. Es gab dort mehrere Gruppen von Gelehrten. Die einen hörten Jesus genau zu und wollten seine Rede prüfen. Die anderen verwunderten sich. Wie können wir das Fleisch von Jesus essen? Das hört sich tatsächlich eher nach Kannibalismus an. Wieder andere nahmen die Botschaft positiv an. Der Hintergrund des Fleisches ist das Opfer. Im Alten Testament ging der Hohepriester einmal in das Allerheiligste im Tempel und opferte für sein Volk Israel. Damit sollte die Sünden des Volkes bedeckt werden. Das bedeutet allerdings, dass die Sünden aber nicht ganz weggenommen wurden. Im neuen Bund gab es nun quasi eine endgültige Lösung. Jesus nahm den Tod am Kreuz auf sich, um uns die Sünden komplett wegzunehmen. Das Wort Sünde hier heißt Amartia und steht für Zielverfehlung. Das bedeutet, wir verpassen unser Ziel, weil wir von Gottes vorgegebenen Weg abgewichen sind. Ein schönes Beispiel ist ja Pfeil und Bogen, und es ist immer noch, was mich so fasziniert, damals in diesen Freizeiten, ich weiß nicht, ob ihr so großen professionellen Bogen kennt, der ist ja richtig groß, die sind sehr stark, und der Pfeil mit einer ganz schönen Geschwindigkeit dort abgeschossen. Und eigentlich sieht die Zielscheibe auch schön groß aus, aber die meisten Pfeile, die ich abgeschossen habe, konnte ich hinten im Gras dann herausholen. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Und Gott möchte quasi diesen Lebenspfeil jetzt so einjustieren, dass wir genau in der Zielscheibe in der Mitte treffen. Genau das Lebensziel, das er für uns vorbereitet hat. Und da Gott ja sündlos ist und wir sündig, liegt ein großer Graben zwischen uns und ihm, also uns Menschen und ihm. Eigentlich müssten wir die Strafe bezahlen, aber Jesus übernimmt mit seinem Tod am Kreuz diese Strafe. Und daher gedenken wir auch im Abendmahl an seine Tat am Kreuz. Und dabei steht dann der Wein für das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, und das Brot für sein Fleisch, das er hingegeben hat für uns. Jesus geht es hier um eine ehrliche und tiefe Nachfolge. Das ist quasi ein ganz neuer Start. So lassen wir unseren alten, sündlosen Menschen hinter uns und nehmen Jesu Tod und Auferstehung für uns ganz persönlich an. Wer sich zu ihm bekennt, hat dann auch eine ganz neue Dimension vor sich. Er hat auf einmal die ganz starke Begleitung des Sohnes Gottes. Und das auch noch für alle Ewigkeit. Vers 55 spricht hier von der wahren Speise. Essen steht hier für Zerkauen. Es ist also nicht einfach nur Essen, sondern es ist viel mehr. Wir gehen in einen ganz neuen Abschnitt, Lebensabschnitt hinein. Es ist quasi eine kräftige Entscheidung, die etwas kostet oder viel kostet. Gott handelt hier untrüglich und ehrlich, heißt es im Kommentar, ohne Falle und ohne diese Klauseln, die wir oft in diesen kleinen Verträgen haben, mit ganz kleiner Schrift, wo man eine Lupe hat, um die zu lesen. Johannes beschreibt hier eine enge Gemeinschaft mit dem Satz, wer sich Jesus zuwendet, bleibt in Jesus und Jesus in ihm. Es ist eine Beziehung, die durch die Agape geprägt ist. Agape ist im griechischen Urtext steht für eine Liebe, die besonders ist, eine göttliche Liebe. Für menschliche Liebe steht sonst Philia hier. Also es ist eine ganz starke Beziehung mit einer ganz großen, unendlichen Liebe Gottes, die er uns dort entgegenbringt. Was Jesus dem Nachfolger anbietet, steht nochmal im Vergleich in Vers 57 und 58. Der Vater hat Jesus gesandt, damit er seinen Nachfolgern das Brot des Himmels geben kann. Und dieses Brot ist zeitlos. Als Kontrast zählt Johannes hier nochmal das Manna auf, also die, was die Väter gegessen haben. Das Manna konnte man an dem einen Tag essen, am anderen Tag war es ungenießbar. Es war also zeitlich begrenzt. Nun reagieren die Leute, die das hören und mit ihm unterwegs sind. Wir sind mittlerweile bei Punkt 2. Viele murren und sagen, das ist eine harte Rede. Irgendwann kommt der Punkt, wo sich der Zuhörer nun entscheiden muss. Als sie mit Jesus unterwegs waren und seine Lehren und Heilungen erlebt haben, war alles noch in Ordnung. So wie heute viele Fans mit ihren Stars unterwegs sind, folgten die Leute Jesus nach. Nun ist allerdings dieses Kuschelkurs beendet, denn Jesus sagt seinen Jüngern ganz genau, es kostet etwas, mir nachzufolgen. Und Jesus kündigt sogar schon seine Himmelfahrt an. Natürlich konnten die Zuhörer damit noch nicht so viel anfangen. Sie kannten ja nicht das Neue Testament, was alles passieren wird. Johannes führt hier in Vers 63 auch den Heiligen Geist an. Er macht lebendig und führt die Menschen zu Jesus. Das Fleisch dagegen steht eher für das alte Leben und bringt einen von Jesus eher weg. Und der Geist Pneuma steht für Wind im Griechischen. Und wenn wir ihn auch nicht sehen, wir spüren ihn. Und wenn man durch den hohen Westerwald fährt, man sieht diese riesigen Türme, ich glaube, die sind bis 100 Meter hoch, wo durch Windkraft dann Strom erzeugt wird und da können sogar mehrere tausend Haushalte dann versorgt werden. Und genauso hat der Heilige Geist, er hat Kraft und er hat Macht und wir dürfen uns wirklich auf ihn verlassen. Und Jesus fragt nun seine engsten Jünger, ob sie auch gehen wollen. Und hier kommt nun die entscheidende Stelle mit Apostel Petrus. Und da sind wir nun bei Punkt 3. Petrus heißt ja eigentlich der Fels. Später sagt Jesus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und nun stellt Petrus quasi diese entscheidende Frage, wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen anderen Messias, wo ein wirklich neues, sinnvolles Leben angeboten wird. Ich weiß noch ganz gut, wir waren damals als Familie in Spanien, als Missionsfamilie bei einem evangelischen Sender, haben dort gearbeitet und dann haben wir gehört, es war eine Sendekette von dem Leiter der Sendekette, dass er einige Mitarbeiter freigestellt hat, die nicht mehr mitarbeiten durften. Und dann haben wir mitbekommen, dann eine Gruppe, die war reingekommen, so nach uns in die Region, nach Spanien. Und die haben dann also Christen, die schon sogar groß getauft waren, wieder in der Badewanne getauft und vieles andere. Und danach war dann eine Hochzeit. Der Missionar und Pastor, der war gerade auf Reisen und wir waren dann bei dieser Hochzeit, wir kannten dieses Paar. Und dann sagten sie, wir heben es alle in die Hände und dann sagte er, und wir segnen sie mit Geld, mit Geld, mit Geld. Was ist das für eine Botschaft? Statt Gottes Segen, schnöder Mammon. Und was dann auch rauskam, und es ist meistens so, sie haben also abgelehnt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Gott und Mensch, das haben die auch alles abgelehnt. Und Petrus dagegen betont, und das ist so stark, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus verspricht viel mehr als Geld und zeitlich begrenzte Dinge. Er schenkt ein komplett neues Leben und das ohne Limit, über den Tod hinaus. Petrus bekräftigt dann auch, du bist der Heilige Gottes. Das heißt, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist der einzigste Mittler zwischen dem Menschen und Gott und dem Vater. Und so zum Schluss einfach so drei praktische Tipps, die wir einfach aus dieser Aussage, Jesus hat uns nie ja, die wir mitnehmen sollen. Und natürlich klare Aussage, Gott hat uns nie zu Kannibalen gemacht. Das wäre auch ganz schlecht, ne? Ich muss nochmal mit dem Daniel vielleicht nochmal ein E-Mail schicken, mal sehen, wer es jetzt ausgelegt hat. Das erste ist, Jesus allein gibt das lebendige Brot. Er schenkt Begleitung und das ist für alle Ewigkeit. Wir müssen von neuem geboren werden. Das alte Leben sollte klar enden und wir dürfen unser Vertrauen ganz in ihm, in Jesus legen. Das zweite ist, es wird immer eine Entscheidung für oder gegen Jesu Angebot geben. Kann es vielleicht auch frustrieren, wenn wir mal auf dem Einsatz sind oder wenn wir eine schöne, weiß ich, Teenager-Freizeit haben oder Jugendfreizeit und danach kommt der Aufruf und es gibt Leute, die sagen einfach, nö, das ist nichts für mich. Die einen gehen, die anderen bleiben. Wer nun denkt, Jesus will mir die Freiheit rauben, und ist ja oft so, kann man sagen, Jesus will dir nicht die Freiheit rauben, sondern Jesus will dir eine Begleitung geben und sinnvolles Leben. Und das dritte ist, wir, wie Petrus, dürfen wir den Vers 58 als Lebensmotto mit in den Alltag nehmen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.